Mit Rike und heute mit einer Sendung, in der wir, glaube ich, ganz schön viele Geschichten zu hören bekommen. Ich habe Studiobesuch. Ich könnte sagen, ich habe Reporterkinder zu Gast. Hallo Lotta, Maxi, Mara und Johann aus Berlin.
Hallo.
Hallo.
Ihr habt Geschichten mitgebracht. Mit dem Mikrofon habt ihr sie eingefangen. Als ihr nämlich eure Eltern oder auch Großeltern oder auch Urgroßeltern ausgefragt habt zu einem ganz bestimmten Thema. Wir machen mal unsere Hörer ein bisschen neugierig. Jeder kann ja mal so einen Satz sagen.
Hallo, ich bin Maxi, 12 Jahre alt und ich habe speziell meine Mutter interviewt zu ihrer Schulzeit. Sie war keine Pionierin, weil ihr Vater etwas dagegen hatte und ja, das fand ich sehr spannend zu erforschen.
Hallo, ich bin Lotta, ich bin auch 12 Jahre alt und mein Vater kommt aus dem Westen und meine Mutter aus dem Osten und das war interessant, so die verschiedenen Blickweisen mal zu sehen.
Hallo, ich bin Mara und 12 Jahre alt und ich habe meine Uroma interviewt, die schon vieles erlebt hat und sie konkret gefragt, was sie von der Mauer gehalten hat.
Hallo, ich bin Johann, ich werde in fast einem Monat 11 und ich habe meinen Gewi-Lehrer dazu interviewt, wie er zu der DDR stand.
Jetzt haben wir also richtig so ein paar Geschichtenzipfel zu fassen gekriegt und ihr hört, es geht irgendwie um Pioniere, um DDR, um eine Mauer. Das ist diese große Sache, über die hier ständig geredet wurde in diesem November, denn 30 Jahre ist es her, dass die Mauer in Berlin gefallen ist, dass die Grenze aufgegangen ist. Die Erwachsenen haben unglaublich viel darüber geredet, wir noch nicht so viel, aber Kinder haben auch Fragen, wobei man könnte auch denken, das ist doch so lange her, was interessiert euch denn an dieser Geschichte? Ja, wie ist euer Interesse entstanden?
Also mein Vater hat ungefähr, als ich 5 Jahre war, angefangen, einfach Geschichten aus seinem früheren Leben zu erzählen. Es war einfach spannend zuzuhören. Also habe ich einfach langsam ein Interesse dafür entwickelt.
Ich war mit meinem Vater früher immer im DDR-Museum und das fand ich sehr spannend auch. Ich habe mich schon früh für die Geschichte interessiert, der DDR. Und ja, deshalb bin ich so einfach dazu zum Thema DDR gekommen.
Also ich weiß nicht mehr genau, aber also wir waren auch oft im Museum und so. Und ich glaube auch einfach, also wenn meine Eltern was erzählt haben, dass es dann ziemlich spannend war.
Noch jemand ist zu Besuch im Kakadu-Studio. Romy Weihrauch ist bei uns, Regisseurin und Theatermacherin. Hallo Romy.
Ja, hallo.
Eigentlich haben die Kinder es auch ein bisschen dir zu verdanken, dass sie angefangen haben, ihre Eltern zu interviewen. Geschichten zu hören war immer schon spannend, haben wir gerade erfahren. Aber du hast ja ein spannendes Projekt, an dem du arbeitest. Es soll ein Theaterstück entstehen in Berlin. Den Rest musst du jetzt mal selber erzählen.
Genau, also es wird nächstes Jahr losgehen, dass wir ein Stück erarbeiten zum Thema Mauerfall und Revolution für 11- bis 15-Jährige. Und ich habe einfach gedacht, ja, was wissen eigentlich 11- bis 15-Jährige heute noch über Mauerfall, über die DDR? Wie wird in den Familien darüber gesprochen? Finde auch generell diesen Generationenaustausch total spannend und auch was Neues, weil es wurde ja schon viel über DDR-Geschichte auch referiert.
Also Generationen heißt, dass Kinder mit Eltern sprechen und mit Oma und Opa. Und das genau habt ihr gemacht. Und wir hören mal rein, wie es zum Beispiel klingt, wenn Lotta sich mit ihrer Mama unterhält.
Wolltest du mal über die Mauer fliehen oder hattest du den Gedanken daran?
Niemals. Ich wollte niemals von zu Hause weggehen. Erstens war ich viel zu jung, mit 16 hätte ich das noch gar nicht machen können, aber selbst wenn ich 18 gewesen wäre, hätte ich mich niemals getraut, alleine in den Westen zu gehen, wo ich ja gar keinen kannte. Und ich wollte ja auch nicht meine Eltern und meine Freunde verlassen, denn da, wo ich herkam, war ich ja zu Hause.
Über dieses Zuhause, über diese DDR wollen wir unbedingt noch ein bisschen reden. Wir wollen es ja auch mal verstehen, dieses Land, das ihr nicht kennt und das sich da so eingemauert hat. Aber jetzt hören wir erst mal kurz, wie es überhaupt dazu kam, dass eben diese Mauer gebaut wurde.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Leider doch. Die Aussage von Walter Ulbricht, Regierungschef der DDR, war eine glatte Lüge. Am 13. August 1961 wurde die Berliner Mauer gebaut, mitten durch die Großstadt Berlin. Durch ganz Deutschland verlief schon bald eine Grenze, die niemand überwinden konnte, ohne sein Leben zu riskieren. Das Ganze hatte mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, den Deutschland begonnen und verloren hatte. Das Land wurde aufgeteilt, und zwar in 4 Teile, einen amerikanischen, einen britischen, einen französischen und einen russischen. Aus dem russischen Teil wurde die DDR, aus den anderen 3 Teilen die Bundesrepublik Deutschland. 2 deutsche Staaten, einer mit den Ländern im Westen befreundet, der andere mit den Ländern im Osten. Das Verhältnis zwischen Ost und West war damals feindselig. Das nannte man den Kalten Krieg. Und weil vor dem Bau der Mauer sehr viele Menschen aus dem Osten in den Westen flohen, gaben die Politiker im Osten den Befehl, die Mauer zu bauen. Wer beim Versuch, aus der DDR zu flüchten, entdeckt wurde, der wurde von Grenzsoldaten erschossen. Trotzdem gelang einigen Menschen die Flucht. Aber ewig hielt die Mauer nicht. Die Menschen in der DDR ließen sich nicht auf Dauer einsperren. Im Jahr 1989 protestierten immer mehr von ihnen gegen die Politik im Osten und besonders gegen die Mauer. Und der sogenannte Kalte Krieg war auch vorbei, denn inzwischen waren fast überall neue Präsidenten und Staatschefs im Amt, die verstanden, dass es nicht in Ordnung ist, eine unüberwindbare Grenze mitten durch Deutschland zu ziehen. Als immer mehr DDR-Bürger dafür demonstrierten, in den Westen reisen zu dürfen, fand am Abend des 9. November 1989 in Ost-Berlin eine Pressekonferenz statt. Günter Schabowski, damals so etwas wie ein Regierungssprecher der DDR, kündigte an, dass die Mauer durchlässig werden soll. Er antwortete auf die Frage eines Reporters, ab wann das gilt.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
Aber so schnell war die Berliner Mauer noch nicht offen. Erst einmal herrschte Chaos.
Mann, den tut das genauso.
Ich bin hier geboren, die Frau will nur rüber, die hat nur einen Wunsch mehr.
Doch weil noch in derselben Nacht zehntausende Menschen zur Mauer strömten, blieb den Grenzsoldaten keine andere Wahl, als dem Druck nachzugeben und alle, die es wollten, über die Grenze zu lassen. Nach 28 Jahren und 88 Tagen war es nun für alle Menschen endlich wieder möglich, sich frei im ganzen Land zu bewegen.
So klang es am 9. November 1989. In diesem Monat, also vor 30 Jahren, da wart ihr noch lange nicht auf der Welt. Mit euren Eltern habt ihr drüber gesprochen. Das war vielleicht noch ein bisschen spannender als so ein Geschichtsstück, wie wir es gerade gehört haben. Welche Augenblicke mochtet ihr besonders, wenn ihr mit den Eltern oder Oma, Opa gesprochen habt?
Also meistens hat mir Mama noch im Bett was erzählt oder ich habe mich mit Oma Tic-Tac unterhalten und habe sie halt so ein paar Sachen gefragt und ja.
Kamen da auch unerwartete Antworten manchmal?
Auf jeden Fall. Zum Beispiel, dass die Mauer für meine Uroma gar nicht so schlimm war, weil sie sich gar nicht damit eingemischt hat und auch nicht nochmal umziehen wollte. Sie hatte ihr Haus schon mal verloren und musste umziehen und das wollte sie nicht alles hinter sich lassen.
Was ich auch sehr spannend fand, von meinem Opa zu erfahren, dass er doch anscheinend wirklich sehr viel gegen den Staat hatte und bei der Stasi eine sehr große Akte dann am Ende hinterlassen hat, die bestimmt gefühlt 100 Seiten hatte.
Mhm. Über dieses Wort Stasi sprechen wir nachher auch nochmal. Maxi, ihr habt ja auch eure Interviews zusammen mit Romy im Workshop ausgewertet. Und da haben wir einen Ton tatsächlich von dir. Der ist ganz spannend, denn ihr habt ja doch auch ein ganz eigenes Bild von DDR im Kopf gehabt. Und wir hören mal, was du gesagt hast nach den Interviews.
Ich dachte, dass die Kinder oder auch die Erwachsenen dort nichts zu essen haben oder nur ganz wenig, vielleicht nur ein halbes Brötchen für den ganzen Tag, dass sie sich nicht waschen konnten und wenn dann mit ganz kaltem Wasser, dass sie nicht genügend Platz hatten.
Boah, an der Stelle merkt man ja echt mal, wie wichtig es ist, dass wir drüber reden, ne? Dass wir nicht so ein ganz falsches Bild im Kopf haben. Wobei ich ja finde, nur mit so Verwandten und Zeitzeugen zu sprechen, das reicht vielleicht auch nicht. Eure Freundin Frieda hat in dieser Auswertungsrunde zum Beispiel das hier gesagt.
Also wenn ich jetzt daran denke, diesen Vergleich, dass es vorher halt so ein Schwarz-Weiß-Film war und jetzt wurden halt einfach die Personen und Gegenstände halt alle ausgemalt. Und vor allem hat sich mein Bild verändert, weil Papa mir erzählt hat, dass man sich eigentlich die DDR wie heute vorstellen kann, bloß dass sie halt nicht ganz so viel Geld hatten. Zum Beispiel, dass es Ferienlager gab und man musste nichts bezahlen, man konnte sein Kind da einfach hinschicken. Und also die Kinder wurden beschäftigt, damit die Eltern weiterarbeiten konnten und das war halt alles organisiert. Und das fand meine Oma auch gut, weil jeder wusste, was er tun soll und man konnte halt einfach nichts Falsches machen sozusagen.
Man konnte nichts Falsches machen. Also da stecken in euren Antworten so Sachen drin, finde ich, die total stimmen und auch Sachen, die ich ganz komisch finde und die für mich fehlen. die ihr aber aus euren Interviews erfahren habt. Und da gucke ich noch mal zu Romy Weihrauch, der Theatermacherin, die mit euren Antworten ja was anfangen will. Das sind ja nur so kleine Wahrheiten, Romy. Das sind Geschichten, die stimmen zum Teil, aber es fehlt auch ganz viel. Wie fängst du denn jetzt damit was an?
Ja, ich glaube, es ist ja generell so, wenn man auf Geschichte zurückguckt, und die DDR ist ja Geschichte, schon 30 Jahre vorbei, dass natürlich jeder seine eigene Wahrheit hat. Und viele Menschen dann immer im Nachhinein behaupten, hey, das stimmt doch gar nicht, was du sagst. Ich habe das ganz anders erlebt. Und jede Geschichte hat natürlich seine Berechtigung und seine Berechtigung, formuliert zu werden. Und ich glaube, mir geht es darum, am Ende ein relativ breites Spektrum von Erfahrung zu zeigen, die sowohl erklären, dass die DDR natürlich eine Diktatur war und ein Unrechtsstaat, und auf der anderen Seite man da aber eben auch ein ganz normales Leben führen konnte und das auch viele gemacht haben. Und der Fokus, weil es ja wirklich direkt um den Mauerfall geht, was mich interessiert, ist vor allen Dingen eigentlich die Erfahrung nach dem Mauerfall. Mhm. Also, weil da ja ganz viele Menschen auch durch die Roste gefallen sind und arbeitslos wurden und auch viele Erwartungen, ja, nicht erfüllt wurden. Ne?
Wir bleiben mal noch ein bisschen vor dem Mauerfall. Lara, du hast ja von Uroma schon erzählt. Du hast sie gefragt, ob sie jemals fliehen wollte. Ne? Wir hören noch mal, was Uroma geantwortet hat.
Nein, um Gottes Willen. Auf die Idee sind wir nie gekommen. Denn da haben wir uns vorgestellt, dass das eine sehr schwierige Angelegenheit ist. Da verstehe ich die Leute nicht, die das gemacht haben. Das war, naja, viele hatten Angehörige drüben, Engangehörige, also da sah das schon alles vielleicht anders aus. Aber dann da ganz neu anfangen. Ich kenne viele, die nach Südwestdeutschland gegangen sind. Die sind da sehr anders als wir hier. Die haben da nicht Fuß gefasst, die sind wiedergekommen. Sowas hat es auch gegeben.
Da hört man also, viele haben sich auch einfach eingerichtet in der eingemauerten DDR. Und es gibt eben wahnsinnig viele Geschichten drüber. Es gibt ganz normale und fröhliche und unscheinbare, aber auch dramatische und traurige, muss man auch sagen. Wir hören mal, ja, eine vielleicht ganz normale, denn du, Lotta, hast mit Mama gesprochen. Du schmunzelst jetzt, genau. Wir hören in dein Interview rein. Lotta und Mama.
Willst du etwas über deine Erlebnisse zur DDR-Zeit erzählen? Oder gab es eigentlich kein besonderes Erlebnis?
Naja, ich war ja in der DDR aufgewachsen, hatte ich viele Erlebnisse. Zum Beispiel hatten wir in der Schule immer Appell gehabt. Man musste sich halt immer morgens, nicht jeden Morgen, aber zu bestimmten Anlässen gab es halt Appell. Da musste man sich versammeln auf dem Schulhof, und dann gab es halt quasi eine Ansprache vom Direktor, und dann wurde gesungen und dann wurde eine Fahne gehisst, und ja, man hatte viel Appell.
Tja, frage ich mal hier in meine Studio-Kinderrunde, wisst ihr, was ein Appell ist?
Nein.
Ja, da stehen wir bitte schön stramm, die ganzen Klassen versammelt, alle Mann, Hände an die Hosennaht. Wir machen das jetzt hier nicht ganz, aber wir hören mal, wie das damals klang.
Pionierdelegation, stillgestanden, riecht euch, Augen gerade, auf.
Ja, und ich sehe hier ein bisschen erschrockene und verwunderte Gesichter. Was ist denn das für eine, wie fühlt man sich da?
Ja, also ich glaube, man fühlt sich ziemlich ängstlich. Und ja, auf einmal so, was ist denn jetzt hier?
Ja, für Lottas Mama war das aber alles ziemlich normal.
Ich habe mich immer sehr wohl gefühlt als Kind und auch als Jugendliche. Habe ich eine gute Zeit gehabt. Ich bin gerne zur Schule gegangen und bin gerne in der DDR aufgewachsen. Was mich genervt hat als Kind, war, dass man musste halt immer an Veranstaltungen teilnehmen, die halt verpflichtend waren. Man konnte sich das nicht aussuchen. Es gab halt, wir waren halt Jungpionier, dann waren wir Themenpionier, dann war man FDJler, dann musste man halt einer Organisation beitreten, und es war immer alles so, es war alles so ein Pflichtprogramm. Aber wenn wir es dann gemacht haben, war es trotzdem immer irgendwie lustig, weil man war ja mit Freunden zusammen.
So, jetzt wird es aber noch verschärfter. Lottas Mama war also auch ein Pionierkind. Erst war sie Jungpionier mit blauem Halstuch, dann war sie Themenpionier mit rotem Halstuch. Und bei den Themenpionieren hören wir jetzt nochmal rein. Haltet euch fest.
Ernst Thälmann ist unser Vorbild. Wir geloben, zu lernen, zu arbeiten und zu kämpfen, wie es Ernst Thälmann lehrt. Wir wollen nach den Gesetzen der Thälmann-Pioniere handeln. Getreu unserem Gruß sind wir für Frieden und Sozialismus immer bereit.
Schade, dass wir kein Fernsehen machen. Ich würde euch so gern die Gesichter hier im Studio zeigen. Die sind verkniffen, die sind lauter Falten sich im Gesicht. Beschreibt mal, wie ihr euch gerade gefühlt habt.
Also, ich fand so, also ich weiß nicht, wer Ernst Thälmann ist. Also,
so ein Kämpfer, so ein alter Kommunistenheld von damals.
Antifaschist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, so unwohl fühlt man sich dabei, weil diese Stimme, ich weiß nicht, das so... Das, die schreiben dir sowas vor und du musst halt so genau, du weißt genau, wie du darauf antworten musst. Ja. Und es ist so, du fühlst dich so beschränkt.
Ich habe euch diesen Ton mitgebracht, damit ihr mal ein bisschen so ein Gefühl kriegt. Da hat Lotta auch, Lottas Mama stand da auch. Das war ihre Kindheit. Johann.
Das klang auch so ein bisschen wie so Militär. So ein Typ ruft irgendwelche irgendeine Motivationsrede und alle anderen sagen dann vortrainiert, ja, das ist gut und... Ja. Kommt.
Ja, wir drehen die Schraube noch ein bisschen weiter. Wir springen mal noch mehr rein in diese Zeit. Aber ich verspreche euch, jetzt werdet ihr gleich, glaube ich, ganz entspannte Gesichtszüge bekommen. Denn was die gut konnten in der DDR war Musik und Singen. Und Singen macht ja auch was. Und ich habe wirklich ein Lied mitgebracht. Keine Popmusik, ist also ein altes mit Chor und so. Das ist sowieso schon mal ulkig. Aber da ist noch mehr. Wir reden gleich drüber. Hier kommt ein DDR-Pionierlied. Absolut ungewöhnliche Musik im Kakadu. Wir reden über eine alte Zeit, als Berlin getrennt war, als es Ost und West gab und die Pionierorganisation mit solcher Musik. Johann, du willst was sagen?
Mir ist aufgefallen, das tolle Lied, aber es war schon so, um zu sagen, ja, unsere Sache ist gut, schließt euch unserer Sache an, macht alles, was wir wollen, auch die Zeile am Anfang, wir marschieren im Gleichschritt und so. Das ist
tolle Analyse.
Ganz so, wie die Musik das
ja.
sagt.
Ja, aber es ist auch so ein Marsch dabei, ne? Macht alle mit, das sollte alle mitreißen, hat auch gut funktioniert, Mara.
Also Musik ist ja, finde ich, eigentlich dazu da, dass man mitmachen kann, wenn man will. Und ich weiß ja nicht, wie es damals so richtig war, dass man beitreten musste bei den Pionieren. Aber es klingt schon so ein bisschen wie so eine Verschwörung, sage ich jetzt mal, dass man da beitreten muss und dass man, ja...
Ja.
Zwangshaft.
Ja. Ich habe euch das mitgebracht, damit ihr einfach ein bisschen eine Idee bekommt und damit wir überhaupt noch mehr eine Idee bekommen über diese Mauer und über diese Teilung, haben wir ja vorhin einen Ausflug gemacht. Wir machen jetzt, Achtung, einen kleinen Zeitsprung, denn wenn wir über dieses Theaterprojekt, was Romy Weihrauch macht, reden, als die Mauer fiel, dann müssen wir auf die Mauer auch mal ein bisschen raufgucken und das kann man machen im Forum Willy Brandt. Dort ist gerade eine fantastische kleine Ausstellung aufgebaut und klein trifft es. Da ist wirklich alles in Miniatur nachgebaut. Wir waren dort und haben uns die Schaukästen angeguckt, in die man reingucken konnte und dann eintauchen in die Welt damals. Ja, ganz viel konnten wir entdecken. Zum Thema die geteilte Stadt. Das Tolle an dieser Ausstellung ist ja, es ist alles ganz klein gemacht, aber wenn man sich jetzt hier mal auf die Höhe begibt, wo eigentlich Kinder gucken, dann hat man genau die Perspektive und steht wie mittendrin im Damals. Und dann stehen wir jetzt also quasi gerade im geteilten Berlin. Man müsste eigentlich denken, eine Stadt kann man nicht durchschneiden wie einen Kuchen, aber kann man anscheinend doch. Was können wir sehen? Wir besammeln mal einfach und beschreiben.
Also ich kann jetzt hier gerade an der Mauer erkennen, dass viele Leute probieren, dass die über die Mauer hochschauen können, also in den Westen reinschauen können.
Du, ich glaube, die schauen vom Westen eher in den Osten.
Ach so, genau, das meine ich ja. Und dann kann ich auch noch einen Bus erkennen, wo mehrere Leute drin fahren. Und ja, ich sehe einfach sehr viele Leute, die sich auf der Straße versammeln und probieren, in die andere Hälfte reinzugucken.
Genau, aber du beschreibst ja gerade die Westseite. Dann wenn wir mal auf die Seite gucken, die Ostseite, was ist denn das? Sind hier auch viele Leute oder wie sieht es denn hier aus auf der Ostseite?
Auf der Ostseite fällt mir erstmal ins Auge die Soldaten und der Grenzstreifen.
Der wurde sogar Todesstreifen genannt und von hier hat keiner rüber geguckt.
Da waren doch auch Tretminen, oder?
Mit den Minen weiß ich gar nicht, aber es wurde geschossen, wenn jemand, es gab an der Grenze Minen, aber nicht in Berlin, sondern an der Grenze in Deutschland. Und? Was können wir noch sehen? Wollen wir mal rumgehen? Wir können natürlich hier nicht nur von einer Seite ins geteilte Berlin gucken. Jetzt gucken wir mal hier. Das sieht hier unbedingt nach der Ostberliner Seite aus. Warum denke ich das?
Weil das Sandmännchen da ist und ja, weil viele Kinder dort sind. Oh Gott, keine Ahnung.
Ja, Kinder gab es wahrscheinlich im Westen auch. Aber na, warum denke ich, hier, guck mal, Interflug, ein Plakat für die DDR-Fluglinie. Hier noch ein Plakat für unsere Sicherheit. Die NVA macht Werbung, das war die Armee.
Man sieht auch, dass auf der Ostseite es weniger bunt ist als auf der Westseite. Und in einem Mauerstreifen, sage ich jetzt mal, sind mehrere Hindernisse, die man hätte überwinden müssen, wenn man rüber wollte.
Lass uns mal noch mehr gucken. Man kann so viel entdecken. Es ist alles winzig klein, aber wenn man eben mit dem Kopf runtergeht, wird alles wie echt. Und dann tauchen wir ein. Hier, ein Zeitungskiosk. Ist das Westen oder Osten?
Westen, glaube ich, weil, wie vorhin auch schon gesagt wurde, ist es so bunt und ich weiß nicht.
Surfshop, sowas gab es im Osten nicht. Autos fallen mir auch auf, sehen sehr unterschiedlich aus.
Ja, also ich finde auch, weil drüben gab es ja die Trabis und ich weiß nicht, hier sehen die irgendwie, ja, keine Ahnung, also sehen irgendwie luxuriöser aus, finde ich.
Wir müssen uns auch mal vorstellen, wie so ein Leben aussah, ne? Also wer hier wohnte und da wohnte und sich nicht besuchen dürfte. Wenn du hier wohnen würdest und deine Freundin hier, wie wär's?
Ich könnte sie ja vielleicht auch manchmal besuchen, aber es wäre halt auch irgendwie doof, weil du hast halt immer sowas zwischen dir. Du könntest sie nie besuchen.
Du kannst sie eben nicht besuchen. Ne? Du kannst sie vielleicht winken, du kannst sie nicht besuchen. Verboten, da steht der Soldat.
Die Leute im Westen konnten wenigstens noch über die Mauer gucken. Im Osten war das ja ganz verboten. Die hatten einfach im Westen noch mehr Möglichkeiten, durften überall hin. Es wurde nicht so scharf kontrolliert. Es gibt einfach viel mehr Möglichkeiten, man konnte viel mehr machen. Die Leute waren auch, glaube ich, fröhlicher.
Was hast du noch entdeckt?
Also man kann auf der Westseite auch sehen, wie die Brücke von der Bahn abgeschnitten wurde, sage ich jetzt mal, damit man halt nicht mehr auf die Ostseite kann.
Da sieht man total gut, ne? Eine durchgeschnittene Stadt, da endet eine Brücke, die ist wie abgeschnitten und das ist hier nicht nur Modellbau, so war das, diese Brücke war abgeschnitten.
Ich kann jetzt hier auch noch sehen an der Mauer, da sind wahrscheinlich so Soldaten und so. Da wurde auf die Mauer eine Graffiti gesprüht, das war im Westen. Und die probieren das da gerade irgendwie, glaube ich, wegzuwischen und wegzukriegen.
Ja, ich glaube, im Westen konnte die Mauer auch bunt sein, denen war die ja egal. Die konnten die anmalen, im Osten war es die gefährliche Sache, ne?
Ich sehe hier auch gerade, wie im Osten da einfach noch so ein Zaun noch vor die Mauer gebaut wird. Es wird einfach immer noch mehr gesichert, als ob es nicht sicher genug ist.
Bei uns steht ja noch Julia Hornig, die hier die Museumspädagogin ist und Kinder auch manchmal betreut, wenn die Fragen haben. Haben wir was ganz Entscheidendes gerade übersehen? Wir gehen ja gleich zum nächsten Modell, aber hier sind wir so in den 70er, 80er Jahren im geteilten Berlin. Wir haben schon was beschrieben, fehlt noch was ganz Wichtiges, was die Kinder draußen am Radio wissen müssen, was wir hier sehen in der geteilten Stadt, die eigentlich kein Kuchen ist, den man durchschneiden kann, aber die durchgeschnitten ist.
Ich finde, die Kinder haben wahnsinnig viele Details schon entdeckt, aber es sind so viele Details, dass man noch stundenlänger diskutieren kann. Aber wir haben alle Ebenen hier. Also es gibt sowohl diese Alltagsgeschichten, also wir haben auch die Bewohner in dem Plattenbau, die ganz normal ihr Leben leben oder die hier auf der Westseite auf einem Stadtplatz im Café sitzen, am Tanzen sind. Es gibt Protestanten auf der Westseite, also das 80er Jahre Häuserkampf Berlin. Hier läuft Wolf Biermann über die Straße, der nicht mehr zurück kann.
Das ist ein Liedermacher aus dem Osten, ne, der drüben gesungen hat und da nicht zurück durfte. Ganz wichtige Geschichte.
Genau, der nicht wieder einreisen konnte. Und das sieht man an dieser Grenze so ganz klar. Da dürfen keine Menschen durch. Da stehen nur Soldaten rum. Auf der Westseite kann man zwar rüber gucken, aber man sieht eigentlich auch niemanden mehr, weil in der Ostseite diese Hinterlandmauer auch verhindert, dass irgendjemand einen Blick Richtung Westen noch werfen kann.
Und jetzt sind wir wieder zurück im Kakadu-Studio in unserer munteren Rederunde. Jetzt haben wir also ein paar mehr Bilder im Kopf. Ja, ich frage mal euch, wie würdet ihr euch fühlen, wenn auf der einen Seite ihr wohnt und drüben die Cousine und ihr dürftet nicht hin?
Das wäre irgendwie schon doof, weil durch die Mauer wurden alle getrennt. Wahrscheinlich, bei meinem Glück, wäre irgendwie meine komplette Familie im Westen und ich wäre allein im Osten.
Bei deinem Glück, Johann. Mara?
Es ist bestimmt nicht leicht gewesen, auch damals. Und ja, ich könnte mir das gar nicht vorstellen, so getrennt mit meiner Familie zu leben.
Also ich weiß gar nicht, ich könnte es mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass es so auf der anderen Seite so Leben gäbe. Also ich weiß nicht, aber ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre halt schon traurig, weil du, wenn du reingeboren wirst in die Situation, da kennst du ja deine Cousine wahrscheinlich auch gar nicht.
Oder die sind ausgereist, haben einen Ausreiseantrag gestellt und dürfen dann nicht mehr zurückkommen. Und ihr kanntet euch und habt euch richtig lieb. Und dann fällt der Hammer und der Polizist steht in der Mitte.
Ja. Ich glaube, ich würde richtig traurig sein, weil wenn ich eine richtige Bindung hätte, ich meine, der Mensch ist auf einmal weg aus deinem Leben.
So sieht
du das. Kannst nichts dagegen machen.
So sieht's aus, Maxi.
Also für mich wäre es natürlich auch echt erstmal schwer zu verkraften, wenn jetzt zum Beispiel meine Cousine nicht mehr da wäre, also sie im Westen, ich im Osten. Ich würde mich ganz komisch fühlen. Ich würde, wenn ich in der DDR gelebt hätte als Kind, würde ich total neugierig sein und mich fragen, wie ist es denn überhaupt da drüben? Wie sieht's da aus?
Glaubt ihr, ihr hättet euch getraut, zu meckern oder rüber zu klettern? Ihr wisst ja jetzt schon ein bisschen was. Johann.
Also ich glaube, bei mir wäre es so gewesen, in meiner Familie und so hätte ich mich die ganze Zeit darüber ausgeregt. Und ich hätte mich nicht getraut, weil irgendjemand schon vor mir das probiert hat und dann gestorben ist. Und dann sagen alle aus meiner Familie, nein, mach das nicht. Und wann mache ich denn auch selbst nicht.
Wir springen gerade mal so richtig rein in die Zeit damals. Ne? Mara, hättest du gemeckert?
Also auf jeden Fall. Also wenn ich Verwandte auf der anderen Seite gehabt hätte und die nicht kannte, also die andere Seite, dann hätte ich auf jeden Fall zu Hause irgendwie mit meinen Eltern geredet und hätte mich darüber aufgeregt. Aber drüber fliehen hätte ich nicht gewagt. Also ich weiß es nicht. Kommt drauf an. Wenn ich gerade in der Zeit geboren worden wäre, wo sie gebaut wurde, dann hätte ich wahrscheinlich die Polizisten angebettet, weil das ja auch nur Menschen sind. Die haben vielleicht auch Kinder und machen den Job nur, weil sie es müssen. Und
alles wichtige und erlaubte Gedanken. Ihr zwei Revoluzzer noch, Lotta und Maxi.
Also ich würde mich richtig doll aufregen, auch in der Familie über die DDR. Ich würde wie Greta Thunberg heutzutage vielleicht so eine Demo veranstalten und einfach mal sagen, dass es so nicht geht, dass man Gleichberechtigung haben muss und ja, dass so eine Teilung einfach nicht schön ist.
Ich glaube, ich hätte mich auch schon so zu Hause darüber aufgeregt und auch mit meiner Familie darüber gesprochen. Aber wir haben halt auch im Workshop darüber geredet, dass manche in der Wohnung Abhörwanzen vielleicht hatten. Und ich weiß nicht, ob ich es mich dann getraut hätte. Und halt, jetzt zutage kann man sich ja auch in der Schule über Klima und so aufregen. Aber damals konnte es halt nicht, weil da die Lehrer waren ja vielleicht auch manchmal dafür. Man konnte halt eigentlich gar nicht seine freie Meinung haben. Da hätte ich echt
aber was wir hier gerade machen, das ist ganz schön, denn so war es in der DDR am Ende auch. Man hat überlegt, manche haben sich getraut und es kam irgendwann zur Revolution, weil es die ersten Mutigen gab und dann immer mehr. Und Johann, du hast ja mit deinem Lehrer auch ein Interview gemacht in diesem Projekt und der hat auch ganz schön mal erklärt, warum es dann wirklich den Mauerfall geben musste.
Ja, den Mauerfall, den gab es sicherlich, weil viele, viele Leute in der DDR nicht zufrieden waren. Man konnte sicherlich zufrieden sein, aber wenn man über das Thema Freiheit in der DDR nachgedacht hat, war das schon sehr, sehr begrenzt. Ich glaube, viele Leute wollten mehr sehen als nur die DDR und sind auch mit dem System, in dem man dort gelebt hat, nicht zurechtgekommen. Ja, ich denke, ein großer Punkt war, dass den Menschen einfach die Freiheit, frei zu entscheiden, frei und laut, vor allen Dingen laut zu denken, gefehlt hat.
Das habt ihr ja gerade auch schon gesagt, ne? Laut zu denken, das war gefährlich. Und Lotta hat ihrer Mama ja auch eine ganz spannende Frage gestellt.
Hattest du Kontakt zur Stasi?
Nein, vielleicht hatte die Stasi Kontakt zu mir, aber ich denke nicht. Ich habe nie in irgendwelche Akten reingeguckt, aber ich hatte bewusst keinen Kontakt zur Stasi.
Da haben wir dieses Wort nochmal, was Maxi, du auch schon erwähnt hast. Und wir erklären an dieser Stelle nochmal für alle, was diese Stasi war.
Stasi ist ein Kurzwort und das steht für den sogenannten Staatssicherheitsdienst, eine Geheimpolizei in der DDR. In der Umgangssprache nannte man die Stasi Horch und Kuck, aber laut sagen durfte man das natürlich nicht. Diese Geheimpolizei überwachte die Menschen in der DDR. Wenn jemand die Politiker oder den Staat oder das politische System kritisierte, wurde er oder sie von der Geheimpolizei angezeigt und bestraft. Viele Kritiker kamen dann ins Gefängnis. Besonders traurig war, dass Menschen erpresst wurden, für die Stasi zu arbeiten. Das ist ungefähr so, als würde eure Lehrerin zu euch sagen, du musst mir erzählen, was dein Sitznachbar über mich denkt, sonst bekommst du eine 5. Weil es die Stasi gab und irgendwann niemand mehr absolut sicher sein konnte, ob ein guter Freund vielleicht für die Stasi arbeitet, waren die Menschen untereinander sehr misstrauisch. Denn jeder musste damit rechnen, dass er oder sie verpetzt werden könnte und dann ins Gefängnis muss. Und das führte dazu, dass sich kaum noch jemand traute, Kritik an der Regierung oder am eigenen Land zu üben. Denn die Stasi hatte ihre Ohren überall.
Ja, und wenn wir hier zu DDR-Zeiten über sowas geredet hätten, über irgendwelches Aufmüpfen und Meckern, dann hätten wir hier auch richtig Probleme, weil da und dort wäre wahrscheinlich eine Wanze und wir wären abgehört worden. Johann, du weißt auch eine spannende Geschichte zu diesem Thema.
Also in der Schulzeit meines Vaters hatte er einen Freund in der Schule, der war relativ schlau, aber die Stasi hat gesagt, wenn du dein Abi machen willst, dein Studium, musst du von spitzeln und der dann auch einen Lehrer von ihm ins Gefängnis gebracht und auch ein paar Schüler.
Das ist absolut eine Geschichte, die es zuhauf gab. Das nennt man Erpressung, wie wir es gerade gehört haben. Ne? Wollen wir nochmal zurückspringen in die Zeit von Lottas Mama und euren Eltern? Ah, jetzt guckt ihr schon. Ich habe nämlich noch was Schlimmes mitgebracht. Einen Rechenschaftsbericht. Wisst ihr, was ein Rechenschaftsbericht ist?
Nein.
Da trägt man vor, was man alles an Aufgaben toll erledigt hat. Und bei den Pionieren konnte das so klingen.
Zu Beginn des Schuljahres wurden in unserer Klasse 3 Brigaden gebildet. In den Brigaden halfen sich die Pioniere gegenseitig, lernten und spielten. Beim ersten thematischen Gruppennachmittag wurde festgelegt, dass einigen schwachen Schülern geholfen werden muss. Pioniere mit guten Zensuren übernahmen die Patenschaften. Sie halfen den Schülern beim Lernen, zum Beispiel in den Fächern Mathematik, Rechtschreibung und Russisch.
Romy, Russisch, hast du auch Russisch gelernt?
Nein, ich hatte das große Glück, es nicht mehr zu lernen.
Romy ist nämlich ein Kind der DDR, was so 6 Jahre alt war zum Mauerfall.
Genau, ich war 6, ja.
Ich war ein bisschen älter, Minja Savut Rike. Ich kann es noch ein bisschen. Welche Sprachen wollt ihr mal lernen?
Also, was ich gerade lerne, ist Französisch und das finde ich sehr schön. Ja.
Lottas Mama hat unbedingt noch Russisch gelernt und wir lassen sie mal noch ein bisschen weiter erzählen, denn das habt ihr ja alles erfragt in eurem Projekt.
Wir hatten auch ein Fach, das hieß Staatsbürgerkunde. Da sollten wir lernen, gute Staatsbürger zu werden. Wir haben viel über die DDR erfahren und wie schlecht der Westen war, hat man uns ja auch immer erzählt. Dass es im Westen den Leuten, und wie schlecht der Kapitalismus ist und der Imperialismus. Dieses Fach Staatsbürgerkunde haben viele gehasst, weil sie das halt doof fanden. Wir hatten aber einen ganz tollen Lehrer, mit dem wir ganz toll diskutieren konnten.
Das und war der super. Lehrer auch so der Meinung, dass der Westen total doof ist?
Ja, er war auch der Meinung, dass der Westen doof ist, aber er hat das quasi, hat uns eben auch erklärt, dass im Westen gibt es viele Arbeitslose, es gibt Wohnungslose, und das fand er nicht gut und das fanden wir ja auch nicht gut und das finde ich ja bis heute nicht gut.
Also war der erste Eindruck so von den Erzählungen vom Westen nicht so prickelnd?
Ja, also wir wussten zwar, im Westen kann man alles kaufen und es gibt super leckere Schokolade, aber wir wussten auch, dass man nicht unbedingt tauschen möchte, nicht um jeden Preis, weil im Westen hatte man eben Arbeitslosigkeit und nicht jeder hatte eine Wohnung und das fanden wir schon zu DDR-Zeiten oder fand ich zu DDR-Zeiten gar nicht so toll am Westen.
Ich bin gerade ganz neugierig, weil ich euch beobachte, während ihr die Töne euch anhört, auch gegenseitig von euren Interviews. Aber neben mir sitzt ja Romy Weihrauch, die irgendwann nächstes Jahr ein Theaterstück auf die Bühne bringen will für Kinder. Als die Mauer fiel, heißt das. Entsteht hier schon so während unserer Sendung ein bisschen eine Idee vom Stück?
Sowieso, die ganze Zeit. Also es ist ein Recherchestück, es ist ein Stück Entwicklung. Das heißt, auch mit den Schauspielern zusammen werde ich ziemlich viel improvisieren und auch nach deren Haltung und Geschichten fragen. Und es gibt eigentlich in so einem Prozess des Sammelns immer eher viel zu viele Ideen. Und ja, am Ende muss man sich dann für die goldenen entscheiden.
Hier kommt noch eine Idee. Hier kommt nämlich noch ein kleiner Interview-Ausschnitt von Maxi.
Hat Ihnen Ihre Arbeit denn damals Spaß gemacht, wenn ich mal fragen?
DDR-Zeit?
Ja.
Ja, unsere Arbeit hat den Spaß gemacht.
Ja, ich bin sehr gerne auf Arbeit gegangen.
Das ist doch super.
Das ist doch super, sagt Maxi. Ja, wie war denn das? Manches klang ja auch einfach super. Du hast also auch durchaus ganz positive Geschichten gehört.
Ja, natürlich gab es auch viel positive Geschichten. Es war ja nicht nur alles schlecht im Osten. Das hat ja auch keiner verlangt. Aber ich glaube wirklich, jeder hatte immer irgendwie so ein bisschen die Sehnsucht nach dem Westen, vielleicht auch nicht. Ich hätte mich persönlich auch nicht so doll nach dem Westen gesehnt. Ja.
Ja, Das sind ganz viele Geschichten und ich will auch noch einen Ton beisteuern, Romy, für dein Projekt. Das ist jetzt ein Ton von meinem Nachbarn, den habe ich nämlich gefragt, was er euch hier, euch Kindern vielleicht auch noch zur DDR sagen möchte. Ich habe ihm nämlich von unserer Sendung erzählt und er wollte euch sehr gern doch noch was sagen.
Ja, das mag sein, dass für den einen oder anderen die DDR nicht so schlimm erschien. Wenn man aber Ideale hatte und Träume hatte, zum Beispiel Sehnsucht nach der Südsee oder nach anderen Kulturen, nach anderen Kontinenten, dann war man auf verlorenen Posten. In der Familie, die einen waren auf der einen Seite der Mauer, die anderen auf der anderen und man hatte einfach keine Möglichkeit und man war so getrennt, dann hat man hundsmäßig gelitten. Kurz vor der Revolution haben die Mächtigen in der DDR noch davon gesprochen, dass sie, wenn in der DDR die Leute demonstrieren oder die Menschen auf die Straße gehen, dass es da auch die chinesische Lösung gibt. Und die bedeutete, dass Panzer über Studenten hinweggefahren sind und es viele Tote gab. Und das wurde uns angedroht.
Denen angedroht, die nämlich die Revolution vorangetrieben haben. Und am Anfang waren das eben nur wenige mutige Menschen, später wurden es mehr. In China waren zu dieser Zeit auch Unruhen und da fuhren die Panzer, wusstet ihr das?
Nein.
Das ist die chinesische Lösung und das muss man auch wissen. Haben noch nie davon gehört.
Einmal.
Einmal, siehst du. Dein Papa war 1989, als die Mauer fiel, ungefähr wie alt, Johann?
14.
Ja? Und dein Papa hast du ja auch ausgefragt und der hat Folgendes gesagt.
Ich bin sehr dankbar, dass ich die Generation bin, die sich dann nicht entscheiden musste, ob sie zur Armee geht oder drei Jahre lang, weil sie einen Studienplatz haben will oder ob sie in irgendeine Partei eintritt. Ich habe damals die Klappe aufgerissen, aber ich war so jung, dass ich noch nicht beweisen musste, ob ich wirklich an meine Ideale glaube und ob ich wirklich stark genug wäre wie eine Bürgerrechtsbewegung, das weiß ich alles nicht. Aber wenn ich an die DDR denke, dann denke ich an ein Land mit vielen Regeln und vielen falschen Begriffen und dass man als Kind immer gelernt hat, dass das, was die Erwachsenen sagen, eigentlich nicht stimmt.
Johann, weißt du eigentlich, ob Papa auch Pionier war?
Ja, er hat mir auch mal seine alten Halsbänder gezeigt.
Halstücher
ja. Gezeigt, da waren ein paar rote, da war ein rotes, ein blaues.
Genau.
Hat er dir eine andere Farbe?
Entschuldigung.
Und noch eine andere Farbe, an die ich mich nicht mehr erinnere.
Das war, wenn dann die FDJ-Bluse, das war dann die blaue, die kam danach, das war der nächste Verein, in den man dann eintreten musste. Hat Papa dir manchmal vom Altstoffsammeln erzählt?
Ja, und hat gesagt, dass seine Freunde da immer ein bisschen selbst eingesteckt haben und er
Das ist nämlich eine ganz klasse Sache, von der wollte ich euch wirklich noch berichten, per Musik nochmal. Ich habe ein Lied mitgebracht, da sieht man wirklich, meine Güte, manche Ideen, die heute wirklich ganz toll und wichtig sind, die sind schon alt. Denn Recycling, ne, und die Papiertonne und der Glascontainer sind keine Erfindungen von heute, gab es auch schon damals. Und das Lied, das jetzt kommt, ist bitteschön zum Schmunzeln, ist keine Werbeveranstaltung, ist ein altes DDR-Lied, war damals fast ein Hit. Sonst holt sich die FDJ, da war diese Organisation. Meine Güte, das war ja echt eine spannende Zeit. Wir versuchen hier heute beim Kakadu ein bisschen einzutauchen in dieses damals, so wie ihr es mit euren Interviews auch gemacht habt. Findet ihr, ihr habt genug Interviews gemacht oder solltet ihr weiterfragen? Oh, da gehen aber alle Hände hoch. Erzählt einfach.
Ich finde, ich hätte noch meine Mutter interviewen können, weil die weiß ziemlich viel zu dem Thema. Und ja.
Habt ihr neue Fragen, die ihr auch stellen wollt?
Im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich meine Eltern nicht noch viel mehr über die Sachen gefragt habe, wie sie es fanden. Ich habe es einmal etwas gefragt und dann dabei belassen und einfach was anderes gefragt. Hätte man noch mehr ausfragen können.
Das kannst du ja auch machen, du wohnst ja mit denen zusammen.
Ja, aber im Nachhinein haben sie mir dann noch viel mehr erzählt, es wäre viel interessanter geworden.
Wenn das Mikro aus ist, dann wird es manchmal richtig spannend. Was kam denn dann noch bei deinen Eltern?
Er hat mir dann noch halt noch mehr Schulgeschichten und so erzählt.
Ich überlege gerade, was gab es nochmal für verschiedene Farben bei den Pionieren?
Blau, das waren die Jungpioniere, Rot waren die Thälmann-Pioniere und die Jugendlichen waren in der FDJ mit blauen Blusen.
Und meine Mutter war ja, also meine ganze Familie war gegen das Staatssystem. Was war es schlimm daran, nicht bei der
FDJ zum Beispiel. Ja. Da war gar nichts schlimm daran, aber das System wollte alle im Gleichschritt und dann wurde es zum Schlimmen gemacht. Da durfte man nicht frei denken. Das war das Problem.
Also, was war denn eigentlich ein Pionier oder was hatte das mit der DDR zu tun?
Jetzt fragt ihr mich ja aus, weil ich nämlich auch einer war. Ne? Das denkt ihr, das ist jetzt die ganz große Nummer. Da kommen wir mit unserer Sendezeit überhaupt nicht hin. Wir beantragen bitte an dieser Stelle 2 Stunden Kakadu, um das alles noch zu bereden. Pionier, wir hatten einfach irgendwie gute Ziele, die wurden uns aber auch verordnet, die waren hilfsbereit, wir haben uns beim Lernen geholfen, nicht so eine schlechte Sache, haben wir vorhin gehört. Wir mussten aber auch alle zu diesen Nachmittagen kommen, wir sollten diese Pionierblusen anhaben und diese Halstücher. Wir waren alle im gleichen Verein und das aus Pflicht, wir mussten da rein oder möglichst sollten wir. Das ist natürlich doof. Unsere Zeit geht ein bisschen zu Ende. Johann, du hüpfst ja schon, na was ist?
Ich wollte sagen, es war auch so, wer nicht dabei war, wurde ausgeschlossen von den anderen Kindern.
Oft, ja.
Weil meine Tante wurde von allem ausgeschlossen und meine Mutter hat das, glaube ich, gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Aber hat ihre Schwester, meine Tante, ja, die wurde von allem ausgeschlossen und immer niedergemacht und...
Ja, mein Papa durfte kein Abitur machen, weil er nicht in der FDJ war. Ich habe Konfirmation gemacht und nicht Jugend, war ja auch so ein Thema, hat auch Ärger gegeben.
Meine Mutter durfte auch bei solchen AGs zum Beispiel nicht mitmachen in ihrer Schule. Ja, das hat mir auch sehr leid getan.
Also wir merken, ihr habt richtig viel erfahren und Romy, die hat hier leuchtende Augen, weil sie ein Theaterstück machen wird, wo viel einfließt von dem, was ihr schon wisst. Wir müssen unbedingt vorspulen, wir wollen noch den Mauerfall angucken. Hey, es ist November, vor 30 Jahren war das und wir waren vorhin ja in der Ausstellung und da schalten wir nochmal rein. Wir konnten dann nämlich nochmal reingucken in dieses Miniatur-Wunderland im Forum Willy Brandt. Ja, und da war November 89. Das ist hier ein ganz toller Moment. Und was sehen wir jetzt?
Man sieht, wie die Leute einfach mit Hammern und allem die Mauer einreißen. Die machen Leitern darüber, dass alle da hochkommen. Die Leute fahren irgendwie, glaube ich, mit Pizza rum.
Und man muss sagen, man sieht nur noch Leute auf der Straße. Man sieht keine Autos. Das ist wie ein einziger Bürgersteig, eine Völkerwanderung. Was entdeckt ihr?
Also ich sehe auch noch, dass die Leute sich ganz doll freuen, über die Mauer drüber kommen. Die haben alle so bunte Fahnen, also von der Deutschlandflagge. Dass die anderen, also dass die Soldaten dastehen und die anderen denen helfen, darüber zu kommen über die Mauer, damit sie endlich mal was von der anderen Seite sehen können.
Soldaten haben kein Schießgewehr mehr in der Hand, sondern machen Räuberleiter, damit man darüber klettern kann.
Also die Straßen sind von Massen überfüllt. Manche halten Plakate hoch und Deutschland fahren.
Was steht denn drauf?
Wir sind das Volk zum Beispiel. Und man sieht ein paar Autos, die vollgepackt sind und versuchen wahrscheinlich auf die andere Seite zu kommen durch die Menschenmenge. Ja, und die Soldaten machen Pause und sitzen auf Stäben, sag ich jetzt mal.
Mir sind auch zwei relativ lustige Details aufgefallen. Einmal, auf diesem Zollhäuschen sitzt auch einfach so ein Typ und entspannt sich. Und auch in diesem alten Beobachtungsturm denken sich die Soldaten, also zeigen auf die Menschenmassen und ich glaube, die denken sich da irgendwie nur so, was ist hier los?
Das ist auch das schönste Chaos, was man sich vorstellen kann, kann man hier sehen. Es ist die Maueröffnung, es ist wahrscheinlich der 9. November oder der 10. November, irgendwie November muss es sein, da ist das alles passiert vor 30 Jahren. Wir müssen noch mehr gucken, das ist nochmal ein richtiges Freudenfest, das hier zu beschreiben.
Also ich sehe hier auch ein Auto und da sind auch schon Koffer drauf und kann ja sein, dass sie jetzt in den Westen reisen wollen. Und hier haben die auch alle schon Deutschlandflaggen in der Hand und...
Die Trabis sind auf jeden Fall in der ganzen Stadt, nicht mehr nur auf der Ostseite. Das sehe ich gerade noch und wir sammeln noch weiter.
Man sieht auch hier einfach, wie zwei Leute abseits so ein riesiges Loch in die Mauer machen. Ich glaube, die Soldaten auf der anderen Seite helfen denen auch. Und hier steht auch immer noch das alte Schild, You're leaving the America Sector.
Kannst du es übersetzen?
Du verlässt den amerikanischen Sektor und den Rest kann man von hier nicht so gut erkennen.
Ich entdecke noch so ein altes Schild, 40 Jahre DDR, das war das große letzte Fest, was gefeiert wurde. Da ist ein altes Transparent übrig geblieben. Was fällt dir noch auf?
Also auf der Ostseite sind ganz viele Wohnblöcke und da sieht man feiernde Menschen mit Deutschlandfahnen noch in der Hand und was zu trinken und die freuen sich alle.
Ich sehe auch, dass hier die Polizei durchfährt, die Leute sich freuen, sogar auch einer sitzt, ein Polizist sitzt auch auf dem Polizeiauto. Und was ich hier auch noch sehe am Haus, da steht so ein Schild und da steht drauf, Frieden ist nicht sein, sondern tun. Ich weiß jetzt nicht, was das heißt.
Das ist ein alter Slogan aus der DDR tatsächlich noch. Eigentlich kein schlechter, da waren auch gute Ideen dabei, nur die Umsetzung.
Mir ist auch aufgefallen, dort wo diese Brücke stand, ist auch einfach so ein Laden, in dem immer noch die Leute arbeiten. Ich glaube, die glauben einfach nicht, dass die Mauer fällt, weil das kommt ihnen alles so komisch vor. Weil wenn irgendwie richtig lang da so eine Mauer steht, die von allen gut bewacht wird und Soldaten, da glaubt man einfach nicht, dass plötzlich alles einfällt.
Und man sieht noch das Bürgerhaus, wo man sich Begrüßungsgeld abholen kann. Dahinter ist halt sind halt die Schienen und da sind schon Bäume draufgewachsen und Gras und Moos.
Hier sehe ich auch jemanden, der guckt mit dem Fernrohr in den Westen rüber. Und hier ist auch jemand mit der Leiter, also auf der Westseite mit der Leiter hochgeklettert und genießt die Aussicht sozusagen. Ja.
Auf jeden Fall geht alles von Ost nach West. Den Osten hat erstmal keiner interessiert. Ne? Alle wollten natürlich drüben gucken, wo es auch viel zu kaufen gab. Kommen auch welche mit Einkaufstüten schon zurück. War auch für viele sehr, sehr wichtig, kann man nicht anders sagen.
Ich sehe hier auch noch, apropos kaufen, ich sehe auch noch so einen kleinen Flohmarkt sozusagen an der Mauer direkt, wo wahrscheinlich aus dem Westen oder aus dem Osten Sachen verkauft wurden, ja, die man dort in einem anderen Volk niemals gesehen hat. Also entweder in der DDR und der DDR.
Das bringt mich auf die Frage, Frau Hornig, das ist hier nicht irgendwie der 9. November nur und auch nicht der 10., das ist so die ganze Zeit nach der Maueröffnung. Es ist so ein Mischbild, was dann alles losging. Welche Details müssen wir noch wissen?
Ja, also das Unglaubliche ist wirklich die Euphorie, die hier herrschte und wie auch schon richtig beschrieben wurde, die Gleichzeitigkeit aber. Es war ja nicht, also das Leben in der Stadt ist ja nicht stillgestanden, sondern natürlich haben die Leute ganz normal, sind zur Arbeit gegangen, mussten ihr Essen kochen, ihre Kinder versorgen. Manche hat es auch gar nicht interessiert, das kommt ja auch zum Tragen. Also nicht alle Berliner waren am nächsten Tag eine Woche lang an der Mauer und haben permanent Party gemacht. Aber alle sind natürlich irgendwann mal gucken gegangen und auch dieser Einkaufsstrom von Ost nach West, das muss man sich mal klar machen, diese Freude, jetzt alles kaufen zu können für Geld, vor allem auch frei zu sein in der Entscheidung, will ich rübergehen oder nicht? Also selbst die, die das erstmal nicht wahrgenommen haben, weil sie nicht wussten, wohin das führt, wussten aber, okay, wir können, wenn wir wollen. Und ich glaube, dieser Freiheitsgedanke, das ist das, was dann auch zu diesen Partys, Spontanpartys in den Wohnungen führte, dass man das Gefühl hat, das Systemwechsel findet statt. Es war ja noch nicht klar, wird es eine wirkliche deutsche Einheit am Ende geben, aber es war klar, das alte DDR-Regime hat abgewirtschaftet, ist abgemeldet und hier passiert gerade was ganz, ganz Unglaubliches.
Also man sieht auch, dass die Mauer komplett besprüht ist mit allen möglichen Zeichen und dass es auch manche gibt, die Würstchen verkaufen, glaube ich, und essen. Und man sieht auch Kreuze, die aufgestellt wurden mit Kränzen. Wahrscheinlich die, die an der Mauer verunglückt sind.
Ich hatte noch eine Frage. Sie haben ja gesagt, dass die meisten in den Westen geströmt sind, um sich das anzugucken. Ist doch unlogisch, weil man sieht hier viel mehr Leute im Westen an der Mauer als im Osten. Müssen da nicht mehr im Osten sein?
Natürlich sind da auch Westleute dabei. Das war ein riesiges Treffen, ein riesiges Fest. Anders kann man das hier nicht beschreiben, den Mauerfall. Eben noch im Miniaturwunderland im Forum Willy Brandt. Jetzt wieder zurück im Kakadu-Studio für die letzte Runde hier mit meinen tollen Studiokindern und mit Romy Weihrauch, der Theatermacherin und Regisseurin. Lotta, du hast dein Mikrofon nochmal Mama vor die Nase gehalten und hast gefragt. 9. November, Mama, erzähl.
Und wie war der erste Eindruck? Super. Von dem Westen?
Ja, ach so, ich fand's toll. Ich fand's toll, es war ganz anders. Alles roch nach Westen und alles war bunt. Und,
wie roch denn der Westen?
Der Westen roch nach Westpaket. Mhm. Und das Westpaket roch halt immer so nach so schön Waschpulver. Es musste was wie Persil gewesen sein. Aber es gab diesen typischen Geruch von Westpaket. Das war eine Mischung aus Waschpulver und Schokoladen.
Heute ist alles voll mit Waschpulver und Schokolade und wir sind so ziemlich am Sendungsende. Wir haben so viele wichtige und spannende Sachen gehört über die DDR und haben darüber geredet. Mit Waschpulver und Schokolade möchte ich eigentlich überhaupt nicht aufhören. Romy Weihrauch, du machst nächstes Jahr ein Stück. Mit Waschpulver und Schokolade hörst du nicht auf. Natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall.
Bei dir geht es ja erst nach dem Mauerfall so richtig los mit dem Problem. Ja. Wann ist Premiere?
Am 15. März im Theater an der Parkaue.
15. März 2020, Theater an der Parkaue. Warum die Mauer fiel, heißt dann das Stück. Und eure Ideen, eure Interviews werden da irgendwie mit einfließen. Ich danke euch, dass ihr hier wart. Maxi und Lotta und Mara und Johann und Romy Weihrauch. Das war unser Kakadu zum Revolutionsmonat November. Ja, durchatmen und nach Nachrichten geht's weiter mit dem Kakadu. Dann könnt ihr wieder anrufen bei Patricia, dann geht's um Kinderrechte. Und hey, zu dem Thema habt ihr alle was zu sagen. Es geht nämlich auch um eure Rechte und auch Pflichten zu Hause. Meerschweinchenkäfig und Mülleimer lassen schön grüßen. Patricia freut sich auf euch. Ich bin Rike, dank euch fürs Zuhören. Tschüss und euch auch nochmal danke und tschüss.
Tschüss.